Länger als 2 Jahre hielt er es nie bei einem Club aus. Er zog um die Welt und hinterließ bei all seinen Stationen bleibende Spuren. Er lehrte Brasilien das 4-2-4, entdeckte Wunderstürmer Eusebio, beendete Real Madrids Europacup-Dominanz und verfluchte Benfica Lissabon. Der Ungar Béla Gutmann, ein ruheloser Mann mit schwierigem Charakter und vielen Fußballfans heute gänzlich unbekannt, aber ein Stück Fußballgeschichte als Trainer, Spieler und Geschäftsmann, definitiv eine unserer 100 Fußballlegenden.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroll, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
450 sind geboten.
Was 2001 in Kassel als Nachlass von Béla Gutmann versteigert wurde, passte bequem in 2 Bananenkartons und einen Koffer. Ein paar persönliche Gegenstände, einige Briefe und Dokumente, mehr war nach seinem Tod 1981 nicht übrig geblieben. Und auch die Erinnerung an den Mann, der zwischen 1933 und 1974 in 11 Ländern auf 2 Kontinenten arbeitete, sind mittlerweile fast völlig verblasst. Selbst viele Menschen, die heutzutage als Fußballexperten gelten, müssen angesprochen auf Béla Gutmann kopfschüttelnd zugeben, Béla wer? Nein, nie gehört. Dabei war der einer der erfolgreichsten Fußballtrainer aller Zeiten und landete bei einer Umfrage des Magazins World Soccer unter 70 Fußballexperten auf Platz 9 der ewigen Bestenliste. Und das völlig zu Recht, denn Béla Gutmann feierte 17 nationale Titel und 2 Europapokalsiege und hat den Fußball seiner Epoche geprägt wie kaum ein anderer. Seiner Zeit war Gutmann dabei in vielerlei Hinsicht weit voraus. Sein Leben begann 1899 in Budapest als Sohn eines jüdisch-ungarischen Tanzlehrer-Ehepaars. Und die Bewegungsfreude, die wurde ihm vererbt. Tanzen konnte er angeblich auch ganz gut, aber noch besser als mit einer Partnerin tanzte er mit dem Ball am Fuß als Mittelläufer. Der Mittelläufer, das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Mitläufer, aber war das genaue Gegenteil, erklärt FAZ-Fußballexperte Christian Eichler im WDR-Zeitzeichen.
Das war eine der anspruchsvollsten Rollen im damaligen Fußballsystem. So etwas, was später dann in die Rolle des Liberos mündete, des Abwehrchefs. Das spielte er bereits bei seinem Heimatclub. Das spielte er auch in der ungarischen Nationalmannschaft.
Und dann Anfang der 20er Jahre auch in Österreich, in Wien, bei Hakoa Wien. Fußball wurde Gutmanns Lebensinhalt. Auch, weil er schon damals in diesem Sport ein sehr lukratives Geschäft gesehen hatte. Als in Deutschland der Profisport noch als schmutzig und eher unehrlich verpönt war, verdiente Gutmann in Österreich bereits sehr gutes Geld. Angeblich kassierte der elegante und technisch beschlagene Mittelläufer alleine knapp 1/4 des gesamten Saisonetats seines damaligen Clubs Hakoa. Aber Gutmann, so schrieben die Fußballhistoriker, war die viele Kohle auch definitiv wert, denn er zahlte mit Leistung zurück und führte den rein jüdischen Verein 1925 sogar zur österreichischen Meisterschaft. Und seine Popularität nutzte er dann auch, um seine eigene Tanzschule zu promoten. Nach einer der vielen Auslandstourneen, die Hakoa unter anderem durch England, Osteuropa, Ägypten und die USA unternommen hatte, blieb Gutmann 1926 in New York. Er sollte dem boomenden Fußballsport in den USA zum endgültigen Durchbruch verhelfen und akzeptierte ein lukratives Angebot der New York Giants. Und dann verdingte er sich außer als Fußballpionier auch als Geschäftsmann, erzählt Eichler. Im Big Apple hatte Gutmann nämlich
die Teilhabe an einer großen Bar dann gehabt, hat sogar so eine Art Fußballvarieté auf die Beine zu stellen versucht, soll ganz gut verdient haben.
Zu dem Fußballvarieté vielleicht noch gut, man hatte lange vor den legendären Basketballern der Harlem Globetrotters eine Fußballshowtruppe ins Leben gerufen und organisierte deren Auftritte. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash von 1929 beendeten jedoch den Aufstieg des Soccer in den USA. Und auch Gutmanns Spielerzeit dort, der war durch den Börsencrash komplett pleite und kehrte als Trainer nach Europa zurück. Die Gesetzmäßigkeiten des neuen Jobs hatte er schnell durchschaut. Ein Coach ähnele in gewisser Hinsicht einem Löwenbändiger, zitierte der Guardian aus Gutmanns Erfahrungsschatz.
Der sagt im Käfig den Tieren, wo es lang geht. Aber das geht nur so lange gut, wie er das auch mit Selbstvertrauen und ohne Angst macht. In dem Moment, wo der Löwenbändiger unsicher wird und erste Anzeichen von Furcht zeigt, ist er verloren.
Wie lange ein Trainer arbeiten kann, bis er seine Autorität verliert, war Gutmann schnell klar.
Im dritten Jahr wird's meistens peinlich.
Das war sein Credo und an das hielt sich Gutmann auch. Wobei die meisten seiner Engagements eigentlich spätestens schon nach 2 Jahren beendet waren. Die meisten endeten sogar noch früher. Über ein kurzes Gastspiel bei Hakoa ging es dann für ihn vor dem Krieg weiter zum SC Enskede, ehe er mit Újpest Budapest 1939 ungarischer Meister und Mitropa-Cup-Sieger wurde. Der Ungar war ein Getriebener, der nach dem Krieg in kurzer Folge für Clubs in Ungarn, Rumänien, Italien, Argentinien und Zypern arbeitete. Immer wieder wollte er sich neu beweisen und musste es wohl auch. Wahrscheinlich wurde er auch deshalb in einer Zeit, als Fernreisen noch ziemlich beschwerlich und zeitaufwendig waren, zu einem Kosmopoliten und rastlosen Wanderer, weil er nämlich zeitlebens gegen antisemitische Ressentiments anzukämpfen hatte und nach Anerkennung strebte. 1921 war er vor der antisemitischen Politik von Miklós Horthy aus Ungarn nach Wien geflüchtet. 1955 wurde er trotz Tabellenführung und bester Aussichten auf den Gewinn des Scudetto bei Milan entlassen. Das erklärte Gutmann damals der überraschten Presse und deutete damit an, dass neben einem Streit mit dem Präsidium auch seine jüdische Abstammung ein Entlassungsgrund gewesen sein dürfte. Aus gleichem Grund beendete er 1964 ein kurzes Gastspiel als Teammanager der österreichischen Nationalmannschaft. Wie und vor allem wo Gutmann den Holocaust überlebte, darum ranken sich verschiedene Legenden. Gutmann selbst hat über das dunkelste Kapitel der Geschichte nie gesprochen, sagt auch Christian Eichler.
Es gibt Darstellungen, dass er in der Schweiz gewesen sei. Es gibt andere Vermutungen, die sagen, dass er in Portugal überlebt habe. Er hat offenbar nach dem Krieg Portugiesisch beherrscht, eine Sprache, die er vor dem Krieg nicht konnte. Sicher ist nur, dass er den Krieg, den Holocaust überlebt hat.
Anders als ein Großteil seiner Familie, denn in vielen Quellen ist zu lesen, dass sein älterer Bruder, die Schwester und auch sein Vater in Auschwitz ermordet wurden. Gutmann war aber auch ein eigenwilliger und sturer Mann, mit dem zeitweilig schwer umzugehen und in vielen Fragen überhaupt nicht zu diskutieren war. Seine Karriere in Ungarns Nationalteam als Spieler endete 1924, als er sich während der Olympischen Spiele in Paris mit den Verantwortlichen über die schlechte Unterbringung der Mannschaft anlegte, auf die ihm eigene Art.
Er zettelte dann an, dass die Mannschaft die Ratten jagte, die in ihren Hotelzimmern herumstrolchten. Und nagelte diese toten Ratten dann an die Zimmertüren der Funktionäre.
Typisch Gutmann, auch diese Episode. Als der Präsident von Ciocanul Bukarest 1947 versuchte, ihm in die Teamaufstellung reinzureden, soll er mit den Worten, okay, dann machen Sie die Aufstellung, Sie scheinen ja das nötige Grundwissen dafür zu haben, gegangen und nie zurückgekehrt sein. Ebenfalls im Streit endete seine Zeit bei Kispest Budapest, wo er als Nachfolger von Ferenc Puskás Vater geholt worden war. Von Anfang an rieben er und Ferenc sich aneinander. Ferenc war damals trotz seiner erst 20 Jahre schon der Wortführer im Team. Unter seinem Vater hatte er Narrenfreiheit gehabt, ein Privileg, das er auch nicht aufzugeben gedachte. Der Eklat mit Gutmann war damit unausweichlich. Als Gutmann einem seiner Verteidiger wegen überharten Einsatzes zur zweiten Hälfte verbot, zurück aufs Feld zu gehen, wies Puskás den Mitspieler an, diese Anweisung zu ignorieren. Gutmann ging daraufhin wortlos auf die Tribüne, blätterte für den Rest der Partie desinteressiert in einer Zeitung, nahm nach Schlusspfiff die Straßenbahn nach Hause und wurde nie wieder gesehen.
Er war für viele Präsidenten und für die Öffentlichkeit auch ein rotes Tuch, hat seine Forderungen gestellt. Wenn sie nicht erfüllt wurden, hat er große öffentliche Auftritte hingelegt und sich als Opfer dargestellt.
Nach seinem schon erwähnten Rausschmiss bei Milan begann der wohl erfolgreichste und die Fußballgeschichte prägendste Abschnitt in Gutmanns Karriere, eingeleitet von seiner Zeit in Brasilien.
Bela Gutmann kam 1956 in Brasilien an.
Das erzählt Gutmann-Biograf Detlef Clausen in einem YouTube-Video.
Mit einer ungarischen Exilmannschaft. Denn während des Ungarnaufstandes 1956 blieben viele großartige ungarische Spieler im Ausland. Und Bela Gutmann hat für sie dann eine Reise organisiert nach Lateinamerika, die ihn eben auch nach Rio und nach Sao Paulo führte. Und in Sao Paulo waren die so begeistert von der Art, wie Bela Gutmann Fußball gespielt hat oder Fußball hat spielen lassen. Sie wollten, glaube ich, alle ungarischen Spieler kaufen. Aber die ungarischen Spieler gingen nach Europa zurück, aber Béla Guttmann blieb in Sao Paulo.
Dort machte er den FC Sao Paulo mit dem revolutionären, sehr offensiven und kreativen 4-2-4-System der Ungarn vertraut und führte den Klub 1957 auch zur Meisterschaft. Das System wurde dann von der brasilianischen Nationalmannschaft kopiert, die 1958 in Schweden mit Pelé und ihrem Hurra-Fußball nach guttmannschem und ungarischem Vorbild zum ersten WM-Titel stürmten. Und nicht nur Radioreporter-Legende Herbert Zimmermann war damals hellauf begeistert.
Ich bin ehrlich begeistert. Solche Fußballvollendung habe ich noch nicht gesehen.
Béla Guttmann wurde es in Brasilien zu heiß und hat das auch immer gesagt. Seine Frau verträgt das Klima in Sao Paulo nicht und so ging er nach Europa zurück.
Mit den in Brasilien gewonnenen Eindrücken und Ideen führte Guttmann 1959 dann zunächst den FC Porto zum Meistertitel, ehe er dann bei Benfica Lissabon eine völlig neue Mannschaft aufbaute, die sich durch offensive Spielweise, perfektes Passspiel und großartige Athletik auszeichnete. Guttmanns wichtigste Entdeckung hierfür war Eusebio. Bei einem Friseurbesuch hatte Guttmann gehört, wie ein anderer Kunde über die Wundertaten eines jungen Talents in der portugiesischen Kolonie Mosambik berichtete. Guttmann flog hin und brachte den jungen Eusebio mit nach Lissabon. Mit dem Spieler, den sie damals den Schwarzen Panther nannten, im Team holte Benfica neben dem nationalen Meistertitel 1960 und 61 zweimal den Europapokal der Landesmeister. Erst mit 3-2 gegen Barca, dann mit 5-3 gegen Real, das zuvor diesen Wettbewerb über Jahre dominiert hatte. Benfica begründete damit eine kurze portugiesische Erfolgsphase in Europa. WDR-Reporterlegende Kurt Brumme dazu.
Die große Mode ist rot-weiß im europäischen Fußball geworden. Die große Mode heißt Benfica Lissabon.
Während Benficas Fans von deren Fortsetzung träumten, träumte Guttmann, ganz der Geschäftsmann, der er nun einmal war, von einem besseren Vertrag.
Ich hatte $4.000 weniger für den Gewinn des Europacup bekommen als für die portugiesische Meisterschaft.
Forderte er laut liberofootball.com mehr Geld, doch der Vorstand dachte gar nicht daran, dieser Forderung nachzukommen. Und so nahm Guttmann wieder einmal seinen Hut. Nicht aber, ohne seinen nun Ex-Verein zu verfluchen mit diesen Worten.
Ihr werdet nie wieder in den nächsten 100 Jahren ein europäisches Finale gewinnen.
Der Guttmann-Fluch hat tatsächlich bis heute Bestand. Benfica hat seitdem in 8 Europacup-Endspielen gestanden, aber alle verloren. Und sogar eine Pilgerreise von Eusebio zum Grab des Trainers auf dem Zentralfriedhof in Wien konnte daran nichts ändern. Eusebio soll auf Knien am Grab um ein Ende des Fluchs gebeten haben. Vergebens. Mit dem Abgang bei Benfica war aber auch Guttmanns große Zeit beendet. Gastspiele in Uruguay, der Schweiz, eine kurze Rückkehr zu Benfica und Engagements in Griechenland und Österreich und zum Abschluss noch beim FC Porto 1974 scheiterten. An seine großen Erfolge konnte Guttmann nicht noch einmal anknüpfen.
Als Trainer hat er 40 Jahre lang in 13 Ländern gearbeitet, 25 unterschiedliche Teams gehabt und hat viele, viele Einflüsse weitergetragen. Guttmann ist eben solch ein Typ gewesen, der die Figur des Trainers auch interessant gemacht hat in der Öffentlichkeit. Ein Pionier auch dieser Medialisierung des Trainerjobs. Er hat ein bisschen das vorweggenommen, was man heute so als Trainerkult erlebt, dass eben um Trainer wie Mourinho, wie Klopp, wie Guardiola ein großer Hype ist.
Der Mann, der seiner Zeit in so vielen Dingen voraus war, hinkte am Ende hinterher und verlor den Anschluss. Aber seine Verdienste um den Fußball und speziell um die Rolle des Trainers bleiben bis heute unbestritten.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.